Alles, was er über seine Herkunft weiß, ist in diesem Koffer. Paul Redmond ist in einem irischen Mutter- und Babyheim auf die Welt gekommen. Wenige Tage nach seiner Geburt wurde er zur Adoption freigegeben. Dieser Brief ist das Einzige, was er von seiner Mutter hat.
Das ist etwas sehr Persönliches, was sie geschrieben, was sie berührt hat. Eine Art physische Verbindung. Ich habe vielleicht keine Umarmung oder einen Kuss, aber wenigstens das hier zum Festhalten.
Sie sind die Überlebenden eines Skandals, der Irland bis heute erschüttert. Geboren in den katholischen Heimen und noch immer auf der Suche nach ihrer Identität und ihren leiblichen Eltern. Das beschauliche Turm im Westen Irlands. Ein Ort, der Anna Corrigan nicht loslässt. Wo heute ein Skateplatz ist, haben katholische Nonnen bis 1961 ein Mutter- und Babyheim geleitet. Unverheiratete Frauen mussten hier ihre Kinder gebären. Doch für 796 Babys und Kleinkinder wurde dieser Ort zu einem Friedhof.
Das ist die Liste der Kinder, die im Heim gestorben sind. Da. John Desmond Dolan, gestorben mit 15 Monaten.
John, ihr älterer Bruder. Hier geboren und angeblich auch gestorben. Und dann ist da noch William. Was ist mit Annas Brüdern passiert? Es gibt kein offizielles Grab. Jahrzehntelang haben die Nonnen nicht nur die hohe Kindersterblichkeit im Heim vertuscht, sondern schon die Kleinsten gedemütigt, vernachlässigt und sich selbst überlassen. Was ihren beiden Brüdern hier wirklich passiert ist, weiß Anna bis heute nicht.
Das ist schon seltsam. Ich habe einen Bruder, der hier liegen soll und eine Sterbeurkunde hat. Und ich habe einen anderen Bruder, der angeblich tot ist, aber keine Sterbeurkunde hat. Er könnte auch hier sein, aber sein Name steht nicht auf der Liste der 796.
Sie haben das St. Mary's Heim in Tuam überlebt. Carmel Larkin, Walter Francis und PJ Haverty.
Hello. Hello, how are you? Hello, Walter. How are you, my
dear? I'm okay, he will too.
Anna Corrigan hat die drei vor 8 Jahren kennengelernt, kurz nachdem der Skandal um die toten Babys weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat.
Ich dachte zuerst, vom Alter her könntet ihr meine Brüder sein. Ihr habt Antworten für mich. Meine Mutter hat nie über diese Zeit gesprochen.
PJ Haverty hat fast 7 Jahre im St. Mary's Heim verbracht. Er kam dann in eine Pflegefamilie. Die meisten anderen Überlebenden wurden zur Adoption freigegeben.
I was one of the lucky ones.
Ich hatte Glück. Ich habe überlebt. Vielleicht, weil ich ein gesundes Baby war. Dieser Ort ist bedrückend, weil auch ich hier liegen könnte. Und es macht mir Angst.
PJ und Carmel kommen oft hierher, um den verstorbenen Kindern zu gedenken. Sich selbst an die Zeit im Heim zu erinnern, das fällt ihnen bis heute schwer.
Uns Überlebenden ist aufgefallen, dass wir alle eins gemeinsam haben. Nämlich, dass wir uns lange eingenässt haben. Das muss von der Zeit im Mutter- und Babyheim kommen. Ich glaube, als Kinder waren wir sehr traumatisiert.
Das, was den Kindern und ihren Müttern in Tuam angetan wurde, hatte System. In ganz Irland. Das zeigt auch der Bericht, den die Regierung 2021 veröffentlicht. Er untersucht, was in den 14 größten Heimen bis 1998 passiert ist und stellt fest, im Namen der katholischen Kirche wurden 56.000 Frauen ihre neugeborenen Kinder weggenommen und zur Adoption freigegeben. Denn unverheiratet schwanger zu sein, galt im erzkatholischen Irland als Sünde. Auch in Castle Pollard gab es eine solche Einrichtung. Paul Redmond ist 1964 hier auf die Welt gekommen. Das heute leerstehende Heim lässt ihn nicht mehr los. Er will verstehen, was ihm widerfahren ist.
58 Jahre ist das her. Es weckt viele Emotionen, weil ich hier zum letzten Mal meine Mutter gesehen habe. Seitdem habe ich sie nie wieder gesehen.
Mehr als 4.500 Kinder kamen in dem Heim in Castle Pollard auf die Welt. Ein katholischer Nonnenorden betrieb die Einrichtung von 1935 bis 1971. Die Recherchen von Paul Redmond belegen, dass die Ordensschwestern die Mütter unter Druck gesetzt haben, die Adoptionspapiere für ihre Kinder zu unterschreiben. Paul wurde kurz nach der Geburt von seiner Mutter getrennt und nach 17 Tagen an eine Adoptionsfamilie vermittelt.
Ich habe sehr gemischte Gefühle an diesem Ort. Hier hat alles angefangen. Und mein Leben hätte in zwei Richtungen verlaufen können, bei meiner Mutter zu bleiben oder adoptiert zu werden. Dieser Ort ist wie ein Eisenbahnknoten in zwei Richtungen. Je älter ich wurde, desto mehr ging mir das alles durch den Kopf. Warum wurde ich weggegeben? Stimmt etwas nicht mit mir?
Heute weiß er, seine leibliche Mutter heißt Adeline. Damals ist sie 20 Jahre alt, schwanger und nicht verheiratet. Ihre Eltern zahlen 100 Pfund an den Orden, damit das Baby verschwindet.
Wenn du in Irland schwanger und nicht verheiratet warst, dann warst du eine schreckliche Sünderin. Und sie taten alles, um dich dafür zu bestrafen. Wir müssen uns an all diese Dinge erinnern und dafür sorgen, dass zukünftige Generationen das nie vergessen.
Deswegen hat Paul Redmond eine Selbsthilfegruppe gegründet. Mit anderen Betroffenen hat er sich heute auf dem Gelände des ehemaligen Heims verabredet. Paul will den anderen die Möglichkeit geben, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Suche nach ihrer Herkunft beschäftigt fast alle Adoptierten. Viele wissen bis heute nicht, wer ihre leibliche Mutter ist. Fehlende Dokumente und das lange Schweigen der Ordensschwestern haben auch die Suche von Lawrence Cloak erschwert.
Als ich die Nonnen kontaktiert habe, sagten sie, dass es sehr schwierig sein wird, sie zu finden. Sie könnte überall sein und es wird Geld kosten.
Lawrence hat damals diesen Brief vom Orden bekommen. Paul liest ihn der Gruppe vor.
Das ist zeitaufwendig und könnte teuer werden. Wenn Sie also wollen, dass wir anfangen zu suchen, brauchen wir Ihre Hilfe. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Was für eine Lüge. Sie sind nicht freiwillig. Das Heim war eine professionelle registrierte Agentur.
2 Jahre lang verlangen die Nonnen Geld von Lawrence, vertrösten ihn immer wieder. Erst als er droht, die Zahlungen einzustellen, geben die Ordensschwestern den Namen der Mutter heraus.
Ich hatte Glück, dass ich sie gefunden habe, 1991. Da war ich 25. Und 10 Jahre später habe ich sogar meinen Vater gefunden. Ein ganz schön langer Kampf.
Lange Zeit war den Betroffenen das Ausmaß dieses menschenverachtenden Systems nicht klar. Paul findet heraus, dass fast jedes 10. Baby, das in Castle Pollard geboren wurde, nicht überlebt hat.
Buchstäblich unter unseren Füßen sind 245 Babys beerdigt und 150 Totgeburten, beinahe 400 Babys.
Paul ist heute Frührentner und hat ein Buch über die irischen Mutter-Babyheime geschrieben.
Wenn man adoptiert wird, passt man nicht zu 100% zu seiner Adoptivfamilie, aber auch nicht zu seiner leiblichen. Wenn wir Überlebende uns treffen, fühlen wir eine Art Verwandtschaft. Wir nennen uns Krippenfreunde. Die Gruppe ist für uns alle wichtig. Wir sprechen oft darüber, wie sie unser Leben verändert hat. Wir sind weniger einsam und haben ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Die Überlebenden von heute. Sie sind die unerwünschten Kinder von damals. Das Mutter- und Babyheim in Thum wurde 1972 abgerissen. Ein maßstabgetreues Modell der Gebäude steht im Wohnzimmer von Catherine Corliss. Die Hobbyhistorikerin brachte mit ihren Recherchen die Gräueltaten der Nonnen ans Licht. Sie fand heraus, dass die Leichen der Babys in einem unterirdischen Abwassertank entsorgt wurden. Die 69-Jährige hat damit einen der größten Skandale in der Geschichte Irlands aufgedeckt.
Auf dieser Karte sieht man das Heim und das Abwassersystem. Das hier ist der Abwassertank. Es bricht mir das Herz, dass die Nonnen alles zurückließen. Sie haben das Tor geschlossen und nicht einmal erwähnt, dass dort Kinder begraben sind.
Die sterblichen Überreste von 796 Kleinkindern. Als Catherine die Behörden mit ihren Beweisen konfrontiert, sind die an einer Aufklärung nicht interessiert.
Niemand wollte etwas davon hören. Sie versuchten, gegen mich vorzugehen. Die Verantwortlichen und die kommunalen Behörden. Sie haben alles getan, um mich zu stoppen, weil sie wussten, was passiert war. Sie waren verantwortlich und wollten es vertuschen.
Denn Heime wie das in Thum wurden zwar von katholischen Nonnenorden geleitet, doch das geschah meist unter Aufsicht der regionalen Behörden. Allein gegen Kirche und Staat. Bei ihren Recherchen wird Catherine von Ehemann Aidan unterstützt. 2014 berichten irische Medien erstmals über den Skandal. Es folgen Anfeindungen und Drohungen. Bis heute.
Sie legte sich mit den zwei mächtigsten Institutionen in Irland an, ganz alleine. Alle ließen sie im Stich. Das war beängstigend. Ich bin seit über 40 Jahren mit Catherine zusammen und mein erster Gedanke war, ich muss sie beschützen.
Doch Catherine lässt sich nicht einschüchtern.
Ich musste das tun, vor allem als niemand zuhören wollte. Es war, als ob ich die Babys nicht im Stich lassen konnte. Nur weil sie unehelich geboren wurden, waren sie nicht wichtig? Ich konnte nicht verstehen, wie ein kleines, unschuldiges Baby nicht wichtig sein konnte. Es ist unvorstellbar, dass man ihnen keine Medikamente gab, keinen Arzt rief und sie einfach sterben ließ.
Vor allem die Sterbeurkunden lassen Catherine bis heute keine Ruhe.
Aus Aufzeichnungen von anderen Heimen wissen wir, dass Todesfälle vorgetäuscht wurden. Der Mutter wurde nach der Entbindung gesagt, das Baby sei gestorben. Und dann wurde es einem Paar aus Amerika oder anderswohin übergeben. Es ist also möglich, dass viele der Babys gar nicht gestorben sind.
Durch ihre Recherchen hat Catherine viele der Überlebenden kennengelernt. Ihre Enthüllungen haben das Leben von PJ Haverty und Carmel Larkin verändert. Sie hat den beiden ein Stück ihrer Identität zurückgegeben.
Da wurdest du geboren, Carmel. Das ist die Geburtsstation. Deine arme Mutter wurde dann hierher geschickt. Dort hatte sie 7 Tage mit dir als Baby und durfte sich ausruhen. Das war's. Dann musste sie wieder raus und schwere Arbeit leisten, den Boden schrubben und all das.
Geburtsurkunden, Adoptionspapiere, Briefe. Jahrzehntelang hielten Nonnen und Adoptionsbehörden diese Dokumente unter Verschluss.
Jeder hatte Angst vor dem Priester und der Religion. Sie hatten Kontrolle über alles. Und die Tatsache, dass sie nicht wollten, dass wir irgendetwas erfahren, das war eine weitere Art, dich zu quälen. Es wurde nicht untersucht, wer all das angerichtet hat. Warum wurden die Babys in einen schmutzigen Wassertank gelegt? Aber man konnte den Nonnen nichts anhaben, weil sie so viel Geld haben. Sogar die Regierung hatte Angst, sich mit der Kirche anzulegen. Sie konnten einen der besten Anwälte der Welt engagieren. Dagegen kommst du nicht an.
Für die toten Babys von Toom wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen. Eine offizielle Entschuldigung der Ordensschwestern gab es erst 2021, als die Regierung den Untersuchungsbericht veröffentlichte. Für viele Betroffene kommt der Bericht zu spät. Sie bezweifeln, dass der Staat ein echtes Interesse an Aufklärung hat. PJ Haverty ist heute 71 Jahre alt. Er lebt nur wenige Kilometer von Toom entfernt, auf einem kleinen Bauernhof.
Es ist so schön, mit den Tieren zu leben. Ich muss das Futter für sie vorbereiten, das Heu für den Winter. Das lenkt einen ab, weil ich mich auf die Tiere und all das konzentrieren kann.
Mit knapp 7 Jahren kommt PJ zu einer Pflegefamilie. Doch der Makel, ein uneheliches Kind zu sein, begleitet ihn sein Leben lang.
Als Teenager wurde es sehr schwierig für mich. Die haben mich fertig gemacht. Sie fanden heraus, dass ich außerehelich geboren wurde, was in Irland eine Todsünde ist. Die Leute lehnen dich ab, drehen dir den Rücken zu und beschimpfen dich ohne Grund. Ich konnte nicht verstehen, warum. Ich ging zu einem Fluss, um mir das Leben zu nehmen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Wenn ich an Toom denke, habe ich immer noch dieses Gefühl in mir.
Die irische Regierung hat inzwischen angekündigt, dass Betroffene eine Entschädigung erhalten sollen. Aber nur wer mindestens 6 Monate in einem Mutter-Baby-Heim untergebracht war, hat Anspruch darauf. PJ Haverty soll 40.000 Euro bekommen.
Das sind doch Peanuts. Wenn man bedenkt, dass 7 Jahre aus meinem Leben gestrichen wurden, ich in ein Gefängnis gesperrt wurde, kein Zuhause, ein Gefängnis, 7 Jahre, und deine Mutter wird dir weggenommen, das ist ein Verbrechen.
Mit Anfang 20 beginnt PJ nach seiner leiblichen Mutter zu suchen. Er befragt Nachbarn, Anwohner und findet heraus, dass seine Mutter in London lebt. Zuerst schreiben sie Briefe. Schließlich ist sie bereit, PJ zu treffen.
Es ist toll, seine Mutter zu kennen. Auch wenn meine Pflegemutter eine Mutter für mich war. Aber jetzt konnte ich zu den Leuten sagen, ich habe jetzt eine richtige Mutter. Ich habe sie getroffen, weißt du? Wir haben uns die Hände geschüttelt, uns umarmt, auf die Wange geküsst. Und dann gingen wir rein und haben geredet.
Von seiner Mutter erfährt PJ, dass sie ihn nie weggeben wollte. 5 Jahre lang klopft sie an die Tür des Heims, jeden Tag. Doch die Nonnen verweigern den Kontakt.
Sie liebte mich. Sie wollte alles für mich tun. Aber sie durfte nicht, hat sie mir erzählt. Sie hat mich nicht dort gelassen, weil sie mich nicht mochte oder nicht wollte. Das war für mich so wichtig zu hören, dass sie mich wollte und alles getan hat, um mich da rauszuholen. Das hat so viel Last von mir genommen. Ich habe mich wieder wie ein Mensch gefühlt, weil ich wusste, dass ich eine Mutter hatte. Das hat mir viel bedeutet. Unheimlich viel.
In Dublin geht die Suche von Anna Corrigan weiter. Noch immer hat sie keine Gewissheit, was mit ihren beiden Brüdern passiert ist. Alles, was sie zu den Mutter- und Babyheimen findet, sammelt sie. Geburts- und Sterbeurkunden, Taufscheine und Untersuchungsberichte. Anna hofft, in diesen Dokumenten eine Antwort zu finden.
Es hört nie auf. Jeden Tag gibt es was Neues. Jeden Tag neue Täuschungen und Intrigen. Ich weiß nicht, ob wir jemals alle Antworten bekommen werden. Wo ist dieses Dokument?
Die Suche ist zu einer Lebensaufgabe geworden. Die 66-Jährige ist als Einzelkind aufgewachsen. Nur durch Zufall erfährt sie nach dem Tod ihrer Mutter, dass sie noch Brüder hat.
Es ist, als hätte dir jemand eine verpasst. Mit einem Knüppel oder einer Abrissbirne. Man braucht viel Zeit, um das zu verarbeiten. Meine Mutter hat mir nie etwas über ihre Zeit in Turm erzählt. Man hat einfach nicht darüber gesprochen. Viele haben sich geschämt, im Heim gewesen zu sein.
Bei den Adoptionsbehörden stößt sie auf ein medizinisches Gutachten. Dort gibt es auch einen Eintrag über ihren Bruder John. Er sei ein elendes, abgemagertes Kind mit unstillbarem Appetit und ohne Kontrolle über seine Körperfunktionen.
Was wurde diesem Kind angetan in seinem ersten Lebensjahr? Ich bin mir sicher, wenn John tot ist, ist er an Verwahrlosung und Unterernährung gestorben.
2014 schaltet Anna die Polizei ein. Zur Todesursache von John laufen Ermittlungen. Ihr Bruder William gilt offiziell als vermisste Person. Am Stadtrand von Dublin lebt Paul Redmond bei seiner Adoptivmutter, um sie im Alltag zu unterstützen. Sein Adoptivvater ist verstorben. Die beiden machten nie ein Geheimnis aus Pauls Adoption.
Zuerst war mir gar nicht klar, was es bedeutet, adoptiert zu sein. Erst mit 7 oder 8 Jahren. Ich weiß noch, da waren wir beim ersten McDonald's in Irland, der damals viele Spiegel hatte. Ich sah in der Spiegelung meine ganze Familie in der Schlange. Alle hatten dunkle Haare und ich als einziger rote. Das war einer der ersten Momente, in denen mir klar wurde, was es bedeutet, adoptiert zu sein. Und es hat mich emotional umgehauen.
Seine Adoptiveltern wussten nicht, was wirklich in den Mutter- und Babyheimen vor sich ging. Sie konnten Pauls Fragen nicht beantworten.
Ich begann die Suche als Teenager, da war ich 15. Ich nahm mein Fahrrad und radelte nach Dublin. Die Adresse der Adoptionsbehörde hatte ich im Telefonbuch gefunden. Ich wusste, was ich wollte und klopfte an die Tür. Aber natürlich haben sie mich abgewimmelt.
Das Ergebnis dieser Suche bewahrt Paul wie einen Schatz. 25 Jahre dauert es, seine Mutter Adeline zu finden. Doch am Telefon sagt sie ihm, dass sie keinen Kontakt möchte. Alles, was Paul geblieben ist, ist dieser Brief.
Das ist etwas sehr Persönliches, was sie geschrieben, was sie berührt hat. Eine Art physische Verbindung. Ich habe vielleicht keine Umarmung oder einen Kuss, aber wenigstens das hier zum Festhalten. Ich habe Frieden gefunden, aber eine sehr seltsame Art von Frieden. Ich bin wie betäubt von der ganzen Sache. Man kann Spuren verfolgen, sich durch Berge von Papierkram wühlen, aber letzten Endes kann man niemanden dazu zwingen, eine Beziehung zu einem zu wollen. Es muss ihre Entscheidung sein. Es ist wie in diesem Pink Floyd-Song. Angenehm betäubt. Und leider wird es immer so bleiben.
PJ Haverty hatte dieses Glück. Ein persönliches Treffen mit der leiblichen Mutter.
Ich dachte, dass wir uns wiedersehen würden und das Eis gebrochen sei. Leider funktioniert das Leben so nicht.
Jahrzehnte der Trennung lassen sich nicht einfach nachholen. PJs Mutter will sich nicht in sein Leben einmischen und meidet den weiteren Kontakt. Die beiden sehen sich erst 35 Jahre nach ihrem ersten Treffen wieder. Seine Mutter ist da 88 und erkennt ihren Sohn nicht mehr. Wenig später stirbt sie.
Das ist das Einzige, was zählt, dass ich sie kennenlernen durfte. Die meisten Überlebenden haben ihre Mutter nie getroffen. Für mich war es eine Riesensache, meine Mutter zu finden und zu ihrer Beerdigung gehen zu können, um mich zu verabschieden. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so viel bekommen habe.
Nun möchte PJ das letzte Rätsel seiner Herkunft lösen. Wer ist sein leiblicher Vater? Ein DNA-Test soll Klarheit bringen. Catherine Corliss hilft dem 71-Jährigen dabei.
Es ist fast wie ein Corona-Test. Du hast bestimmt schon einmal einen gemacht, oder?
Lange her. Schon fast vergessen.
Aber ich muss nicht in die Nase.
Falls in der DNA-Datenbank auch nur ein entfernter Verwandter väterlicherseits registriert ist, wird PJ Antworten bekommen.
Es wäre schön zu wissen, dass es noch Verwandte da draußen gibt und man nicht allein ist. Auch für meine Kinder, dass sie einen Stammbaum haben, der über Generationen zurückreicht.
Catherine bekommt Anfragen aus der ganzen Welt. Mithilfe der DNA-Tests und Online-Datenbanken sucht sie nach Namen und Kontaktdaten von Verwandten der Überlebenden.
Das tut gut, wenn ich Antworten für sie finde. Das ist so, als wenn ich das System besiegen würde. Denn viele Betroffene dürfen die Aufzeichnungen über sich nicht sehen. Sie erfahren nicht, wer ihre Mütter oder Väter sind. Diese Informationen gehören dem Staat. Und das ist so falsch. Ich möchte einfach etwas für diese Familien tun. Sie sind dann so glücklich und dankbar. Was könnte es Besseres geben?
PJ wird in wenigen Wochen ein Ergebnis erhalten. Paul Redmond beschäftigt vor allem eine Frage. Warum hat seine Mutter nicht nach ihm gesucht? Nicht nur das lange Schweigen von Staat und Kirche sind daran schuld.
Vielen Müttern wurde gesagt, dass es eine schreckliche Todsünde sei, ihr Kind wiederzusehen. Das wurde ihnen in den Heimen eingetrichtert und hat sich in deren Gedächtnis eingebrannt. Denn eine Todsünde war das Schlimmste vom Schlimmen, vergleichbar mit Mord. Und wenn man eine Todsünde begeht, ist man auf ewig zur Hölle verdammt. Das hat den Blick auf meine Mutter verändert. Ich habe verstanden, dass auch sie ein Opfer war, dass wir beide Opfer und Überlebende sind.
2018 besucht Papst Franziskus Irland. Als Überlebender ist Paul zu einer Audienz eingeladen. Er nutzt die Chance und bittet den Papst, die angebliche Todsünde aufzuheben.
Wir bitten um Vergebung für die Zeiten, in denen vielen alleinerziehenden Müttern gesagt wurde, es sei eine Todsünde, nach ihren Kindern zu suchen. Dies ist keine Todsünde.
Nach diesen Worten des Papstes steigen plötzlich die Suchanfragen bei den irischen Adoptionsbehörden.
Von all den Dingen, die wir erreicht haben, ist das für mich am wichtigsten. Es gab Mütter und Adoptierte überall in Irland, die 30, 40, 50, 60 Jahre lang in Scham, Angst und Schweigen gelebt haben. Endlich hat der Papst sie von diesem ganzen Unsinn befreit. Und es ist eine Schande, dass die Nonnen im Wesentlichen ignoriert haben, was der Papst gesagt hat. Sie haben keine Verantwortung übernommen. Sie haben nichts angeboten und nichts beigetragen zur Wiedergutmachung.
Wie viele Kinder hätten bei ihren Müttern bleiben können? Wie viele Menschenleben hätten vielleicht gerettet werden können? Diese Fragen lassen Paul bis heute nicht los.
Es ist wichtig, dass wir weiterkämpfen, dass Irland nicht vergisst, was passiert ist. Das ist unsere Geschichte. Deshalb sind die Grabstätten für die Babys so wichtig. Sie sind ein Symbol für die Grausamkeit und Missachtung der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Nur wenn wir uns an unsere Vergangenheit erinnern, können wir dieselben Fehler in Zukunft vermeiden.
Pauls Kampf geht weiter. Er will, dass die irische Regierung allen Überlebenden eine Entschädigung zahlt. Egal, wie lange sie in den Heimen leben mussten. Dafür will er notfalls bis vor den obersten Gerichtshof ziehen. Anna muss weiter auf Antworten warten, was mit ihren Brüdern John und William wirklich passiert ist.
Ich hoffe, dass ich meinen Bruder finde. Wir werden beide älter. Ich werde dieses Jahr 67, mein Bruder ist über 70. Die Zeit läuft uns davon. Ich hoffe noch immer, dass er am Leben ist. Falls ich ihn treffe, will er mich vielleicht gar nicht kennenlernen. Ich will einfach nur sehen, du bist am Leben. Du siehst aus wie ich sehe aus wie du. Ich will dir ein schönes Leben wünschen. Und wenn du mich nicht kennenlernen willst, bin ich zumindest beruhigt, dass es dir gut geht. Wenn du wissen willst, wer ich bin, wäre ich überglücklich. Ich würde dich nach Hause bringen zu deinen Nichten und Neffen, dir zeigen, wo ich wohne und dir den Ort zeigen, aus dem unsere Mutter kommt, dich zu ihrem Grab bringen. Ich werde deine Fragen beantworten und du meine.
Die Regierung hat inzwischen die Exhumierung der Kinderskelette von Tum angekündigt. Vielleicht bekommt Anna so endlich Gewissheit über das Schicksal ihrer beiden Brüder. Auch für PJ hat die Suche noch kein Ende. Der DNA-Test lieferte keine Treffer, wer sein Vater sein könnte.
I have names.
Es gab immer wieder Namen und Gerüchte, aber es wirklich zu wissen, das wäre schön. Mein Herz ist aber auch bei den anderen Überlebenden. Viele Mütter suchen noch immer nach ihren Kindern. Sie wollen sie einfach umarmen, ihnen einen Kuss geben. Hoffentlich passiert das eines Tages.